Der Osten im Fokus mit Armin Siebert. Herr Ostholz, Sie haben erneut einen bemerkenswerten Artikel für Fokus.de geschrieben, in dem Sie behaupten, Russland hätte die bessere Strategie in Syrien. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
Also ich wollte ursprünglich die Ursachen für die schlechten Beziehungen zu Russland ergründen. Und dabei habe ich festgestellt, dass neben der von mir schon einmal beschriebenen Doppelmoral noch ein viel ernsteres Problem vorliegt. Und zwar, dass die EU und auch ihre großen Mitgliedstaaten auf allen Ebenen eine Gesinnungspolitik betreiben. Das kann man, wie Sie ja gelesen haben, besonders gut auf dem Parkett der Außenpolitik sehen, deren vordringlichstes Ziel ja gerade darin besteht, den Konflikt in der Ukraine sowie den Krieg in Syrien zu bewältigen. Und um diese Analyse möglichst auf eine möglichst solide Grundlage zu stellen, habe ich einfach beide Fälle miteinander verglichen.
Sie bescheinigen Russland sowohl in Syrien als auch in der Ukraine nüchterne Realpolitik. Sie sagen jetzt Gesinnung. Der Westen argumentiert ja auch oft eher mit moralischen Argumenten, mit Menschenrechten und so weiter. Was spricht denn Ihrer Meinung nach eher für Realpolitik und wie setzt Russland dies konkret um?
Ja, also das kann man zunächst mal schon mal an der grundsätzlichen Herangehensweise an diese Konflikte sehen. Schauen Sie, obwohl es natürlich schwierig ist, in so asymmetrischen Konflikten wie Bürgerkriegen früh Aussagen darüber zu machen, welche Kräfte sich im Einzelnen gegen die staatliche Ordnung stellen, hat die EU sowohl im arabischen Frühling als auch später in der Ukraine voreilig Partei ergriffen für die sogenannten Rebellen, obwohl man ja gar nicht wusste, wer das ist, und damit natürlich einen ganz kardinalen Fehler begangen. Und diesen Fehler hat man später, wie schon gesagt, in der Ukraine wiederholt und macht ihn heute in Syrien eben auch noch.
Und Russland dagegen?
Russland hat relativ nüchtern analysiert und geschaut, wer ist eigentlich jetzt auf der Seite gegen die legitime Regierung in Syrien, wer steht da, und hat davon abhängig gemacht, wen man unterstützt, und ist letztlich zu einem völlig plausiblen Ergebnis gekommen, dass man in Syrien die legitime Regierung unterstützt. Und daran ist auch überhaupt nichts auszusetzen.
Das Problem scheint zu sein, dass sich das westliche Demokratiemodell auf viele Länder auch nicht eins zu eins übertragen lässt. Aber genau das will der Westen nicht wahrhaben, oder?
Das ist richtig. Also ich glaube, der Grund für die Unfähigkeit, solche Konflikte angemessen zu beurteilen, besteht einerseits in der Hoffnung auf eine, sagen wir, supranationale Demokratisierung in der arabischen und postsowjetischen Welt. Und andererseits trübt natürlich auch der Irrglaube, dass Wahlen immer zur Entstehung von demokratischen Strukturen führen, die Sinne der europäischen Beobachter. Und europäischen Politikern mache ich den Vorwurf, dass sie ganz oft nicht anerkennen wollen, dass es eben auch Völker gibt, die ihre Angelegenheiten auf ihre Weise regeln. Und dazu gehört eben auch, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht per se angestrebt werden. Das ist übrigens ein Befund, der auch durch das Türkei-Referendum vom 16. April 2017 bestätigt wird. Wir haben hier gesehen, dass also 61%, glaube ich, der Wähler in Deutschland für die Präsidialreform Erdogans bestimmt haben.
Neben der Ukraine ist im Umgang mit Russland vor allem Syrien natürlich der Hauptzankapfel. Aber gerade da ist ja das Problem, also die Gemengelage, noch viel komplizierter als in der Ukraine. Da gibt es ja so viele Interessengruppen, die vom Westen gern als gemäßigte Rebellen bezeichnet werden. Weiß der Westen überhaupt, mit wem er sich da einlässt?
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, der Westen hat überhaupt keine Vorstellung davon, mit wem er sich einlässt. Wenn man sich eben anschaut, was für Splittergruppen gegen die Regierung dort zur Waffe greifen, dann muss man mittlerweile sagen, das sind eigentlich alles islamistische Gruppen. Al-Nusra ist hier sicherlich nur eine der bekanntesten Gruppierungen. Der zweite Punkt, den man sehen muss, ist einfach, auf welcher rechtlichen Grundlage will man hier eigentlich die Regierung von Präsident Assad angreifen? Ich meine, das ist eine demokratisch legitimierte Regierung und deswegen ist es völlig anständig und völlig nachvollziehbar, dass sich eine äußere Großmacht wie Russland eben auch an die Regierung wendet, wenn sie darüber befinden will, wie die Zukunft dieses Landes ausgeht. Überhaupt ist der Moskauer Standpunkt zu sagen, die Syrer sollen selbst, also aus eigener Kraft, entscheiden, was oder wie die Zukunft ihres Landes aussieht, völlig nachvollziehbar. Ich bin persönlich der Auffassung, dass diese enormen Waffenlieferungen, die der Westen an die von uns gerade angesprochenen Splittergruppen ja schon besorgt hat, mit dafür verantwortlich sind, dass der Krieg überhaupt so eskalieren konnte.
Gerade wenn es um Russland geht, scheint es nur ein Dafür oder Dagegen zu geben. Wie sehen Sie diesen emotionalisierten Ansatz und wie versuchen Sie sich dem als Wissenschaftler, als Historiker zu entziehen?
Na, ich versuche natürlich im Gegensatz zur Europäischen Union meine Beurteilung nicht von einer Art, sagen wir mal, Wunschdenken abhängig zu machen. Natürlich sind wir alle für Menschenrechte, wir sind alle für Freiheit und wir sind alle für Demokratie, aber man muss realistisch bleiben. Und wenn man sich anschaut, wie in der arabischen Welt politische Macht entsteht und wie diese politische Macht gesichert wird, dann muss man einfach feststellen, dass es dabei nicht demokratisch vorgeht. Und zu glauben, dass also die Demokratie jetzt als das bessere System von den Menschen in dieser Zivilisation gesehen würde und deswegen also bei der nächsten Gelegenheit, also wieder mal nach einem Putsch, dann eben auch Einzug hielte, das halte ich für äußerst naiv. Man muss tatsächlich den Grundsatz gelten lassen, Außenpolitik muss Realpolitik sein. Und wenn man sich anschaut, was haben wir denn überhaupt nach dem arabischen Frühling für Regime, die jetzt an der Macht sind? Und sind diese Regime womöglich besser? Das ist eine ganz legitime Frage. Da müssen wir in weiten Teilen sagen, nein, es ist nicht. In Libyen gibt es keinen Staat mehr. In Ägypten haben wir natürlich durch den Putsch von Al-Sisi haben wir natürlich dann eben dieses Muslimbruderschaftsregime haben wir abwenden können. Aber Syrien ist eine Katastrophe. Im Irak sieht es auch nicht besser aus. Deswegen ist moralisch verbrämtes Denken, so schön es auch sein mag, kein guter Ratgeber, um solche Konflikte zu regulieren. Man muss gucken, was haben wir hier für Verhandlungsmasse, wie sieht es im Einzelnen aus, mit wem kann man reden und was viel wichtiger ist, wer kann eigentlich dauerhaft Staatlichkeit organisieren? Und das kann niemand in Frage stellen, kann die syrische Regierung. Wenn man sich anschaut, wie viele Millionen Menschen in Syrien heute friedlich, ja, und zivilisiert leben in den Gebieten, die von der Regierung kontrolliert werden, dann kann doch keiner kommen und sagen, die syrische Regierung müsse unbedingt abgelöst werden. Was wäre denn die Alternative? Wir haben zerstrittene Gruppen, die sich gegenseitig wahrscheinlich schon bei dem geringsten Anlass an die Gurgel fallen würden. Und deswegen ist es eine Frage der Vernunft, hier auf die bewährte, zuverlässige Instanz zu setzen. Und das ist die syrische Regierung, da bin ich fest von überzeugt.
Herr Ostholt, Ihre Einschätzungen vor allem zu Russland entsprechen oft nicht dem Mainstream in den deutschen Medien. Werden Sie dafür angefeindet und fürchten Sie, nicht mehr publiziert zu werden?
Nein, das eigentlich nicht. Also ich muss sagen, wenn man sich die Resonanz anguckt der Leute, der Leser, ist sie sowieso überwiegend positiv. Das war ja auch schon bei meinem Beitrag zur Doppelmoral im Verhältnis zu Russland der Fall. Aber ich muss sagen, auch die Redakteure, mit denen ich zu tun habe, sind da sehr, sehr offen und geben mir im Grunde auch recht dadurch, dass sie meine Artikel publizieren. Das ist natürlich sehr schön. Gleichwohl bin ich mir natürlich darüber im Klaren, dass meine Meinung nicht dem Mainstream entsprechen. Wobei hinter vorgehaltener Hand, glaube ich, immer mehr Leute auch langsam zu der Einsicht gekommen sind, dass man mit Russland unbedingt stabile und vernünftige Verhältnisse braucht. Es macht ja keinen Sinn zu sagen, Russland ist ein Schurkenstaat leid, so wie ich es auch im Artikel geschrieben habe, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Das ist eine sehr problematische Haltung, gar nicht mal nur in Bezug auf Russland, sondern eben auch grundsätzlich. Schauen Sie, es gibt auf der Welt sicherlich viele Staaten, die nicht demokratisch regieren oder regiert werden. Vielleicht verfügen die jetzt über Bodenschätze oder sonst was. Also wenn wir nicht zu denen kommen als Europäer und sagen, okay, wir wollen mit euch Handel treiben, wir wollen Grundlagenverträge mit euch abschließen und akzeptieren, dass ihr eben nicht demokratisch seid. Und dann kommen eben andere. Die Russen machen und Chinesen machen heute in Afrika mit verschiedenen Regierungen gute Geschäfte, die wir wahrscheinlich eher nicht machen würden, weil wir sagen, die Menschenrechte werden nicht eingehalten. Man muss sich wahrscheinlich eher von diesem Denken distanzieren, dass es zwangsläufig Demokratie und Liberalismus braucht, um funktionierende Staatlichkeit zu organisieren. Menschen streben immer nach Stabilität und Sicherheit. Und ob die jetzt von einem demokratischen Staat gewährleistet wird oder vielleicht von einem autokratischen, wenn man im Westen sagen würde, Machthaber, das macht im Endeffekt keinen Unterschied. Verstehen Sie? Und das ist auch der Grund, warum in Syrien sehr viele Menschen einfach nur in Ruhe leben wollen und eben nicht unter dem Banner des Islamischen Staates, sondern eben unter der Führung des syrischen Präsidenten. Und das ist doch in Ordnung.